Es sprechen immer noch Professor Dr. Marc Patetzke und Dr. Julia Thüroff über historisch-politische Bildung im Unterricht und auch darüber, nun konkreter, wie historisch-politische Bildung im Unterricht umgesetzt werden kann. Und wir schauen uns jetzt auch konkreter Beispiele an, nachdem wir in der davor liegenden Folge viel stärker über Theorie und Konzeption historisch-politischer Bildung gesprochen haben. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, jetzt haben wir so wahnsinnig viel theoretisch drüber gesprochen. Wir haben über politische Bildung, über historische Bildung, über Bezüge, aber eben auch über Unterschiede, über Gemeinsamkeiten gesprochen. Wir haben über den Ansatz gesprochen, Unterrichtsfächer stärker aufzutrennen, beziehungsweise Gegenstände, Lerngegenstände eher auch aus einer interdisziplinären Perspektive zu betrachten, also eben sich einem Gegenstand zum Beispiel aus einer politischen Perspektive, aus einer historischen Perspektive, gegebenenfalls auch aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive anzuschauen, aus einer physikdidaktischen Perspektive, chemiedidaktischen Perspektive, je nach Gegenstand eben. Und jetzt frage ich mich aber, was mache ich denn jetzt als Lehrperson damit? Also wie konkret oder wie kann ich als Lehrperson jetzt konkret in einem Unterricht, der eben zum Beispiel aus einem Fächerverbund besteht oder der aber eben genuin Politikunterricht oder genuin Geschichtsunterricht ist, kann ich Unterricht planen? Was muss ich beachten? Wie würdet ihr das sehen?
Eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist die Idee, mit problemorientierten Leitfragen den Unterricht zu eröffnen. Und das knüpft an die Idee, Schlüsselprobleme eigentlich ins Zentrum eines Unterrichtsarrangements zu stellen. Und unter problemorientierten Leitfragen würde ich solche Leitfragen verstehen, die sich eben nicht auf die Schnelle durch Ja oder Nein beantworten lassen, wo man nicht sofort eine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann, sondern die eine etwas komplexere Auseinandersetzung erfordern, die auch, wo man vielleicht sich nicht ganz sicher ist, was man nicht auf die Schnelle weiß, was man antworten möchte, sondern wo man sich erst einarbeiten muss, wo man verschiedene Perspektiven auch abwägen muss, wo man vielleicht kontroverse Positionen dazu hat in der Gesellschaft, die legitim sind. Und eine Idee könnte sein, so eine problemorientierte Frage als Ausgangspunkt zu nehmen für das Unterrichtsarrangement und eigentlich von dort her das Unterrichtssetting zu entwickeln, weil das dann dazu dienen soll, dass die Lernenden schrittweise quasi in die Lage versetzt werden, diese Frage zu beantworten. Da geht es dann einerseits halt um eine Einarbeitung in den Sachgegenstand, um den es geht, also zu verstehen, was das Problem eigentlich ist, um das es hier geht, was die Perspektiven sind, die es zu diesem Problem in der Gesellschaft gibt, also zu verstehen, welche Positionen gibt es, mit welchen Argumenten wird dort gearbeitet, welche Werte werden herbeigezogen für diese Positionen. Also eine Auseinandersetzung mit dem Sachgegenstand und den verschiedenen Perspektiven, die darauf gerichtet werden können, um ganz am Ende des Unterrichts eigentlich eine selbstständige Urteilsbildung der Lernenden zu ermöglichen in Bezug auf diese Leitfrage, die ich eingangs gestellt habe. Und hier sehe ich großes Potenzial, um auch fächerübergreifende Bezüge zu realisieren, weil man die Leitfragen ja so gestalten kann, dass sie zum Beispiel einerseits Wissen über aktuelle gesellschaftliche Gegebenheiten braucht, aber auch historische Bezüge. Ein ganz konkretes Beispiel sind die aktuellen Debatten, die es oft jetzt um Denkmäler oder um Straßennamen zum Beispiel gibt, dass man als Frage in den Raum stellt, wie soll mit dieser Straße XY umgegangen werden? Soll die umbenannt werden? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und dann die Lernenden in die Lage versetzen, hier Argumente zu sammeln und die Position kennenzulernen, die es in der Gesellschaft auch schon gibt. Das wäre eine Empfehlung, die ich geben würde für die Planung von solchen fächerübergreifenden Unterrichtssettings.
Ja, jetzt habe ich mal wieder nichts zum Widersprechen, sondern nur zum Zustimmen. Genau, würde ich genauso machen. Vielleicht so zwei, drei Ergänzungen noch dazu. Dieses Prinzip der Problemorientierung scheint mir schon auch das, es gibt ja, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ganz unterschiedliche fachdidaktische Prinzipien, Exemplarität, Kontroversität. Ich glaube, bei euch ist es stärker Multiperspektivität in der Geschichtsdidaktik, Problemorientierung, Konfliktorientierung, ganz, ganz viele. Aber ich glaube, diese Problemorientierung ist das zentrale Prinzip, sowohl fachdidaktisch als auch, sagen wir mal, allgemeindidaktisch, weil Julia hat das ganz stark angedeutet, finde ich. Dahinter liegt natürlich auch eine lerntheoretische Idee, ne? Also jetzt mal etwas verkopft gesprochen, das Streuen einer kognitiven Dissonanz, also ich werfe ein Problem auf und mein jetziger Wissens- und Kompetenzstand reicht nicht mehr aus, um mir das Problem sozusagen zu erklären oder das zu lösen. Also muss ich mir Sachen auf die Kette spielen, um eben mit dem Problem umgehen zu können, es am Ende lösen zu können, eine Frage beantworten zu können. Und genau das ist ja die Idee von Lernen. Also ich habe sozusagen Lust darauf, dass ich mir meine Umwelt erklären kann mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und wenn die nicht ausreichen, habe ich auch Lust, mir die fehlenden Mittel eben sozusagen anzueignen. Und genau, ich habe nur hab so gestutzt, Julia, bei der einen Frage sagtest du, soll diese Straße umbenannt werden oder dieses Denkmal hier stehen, ja oder nein? Das fand ich immer eine spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, ob man im Politikunterricht mit so einer, oder ich mache es noch konkreter, ob ich mit so einer Frage einsteigen würde, weil das ja sofort die Frage nach dem Sollen ist. Also was soll sein? Und vielleicht, das ist ja so ein. Also ich. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Ich habe nur gemerkt, ich bin darüber gestolpert. Also sofort diese Sollensfrage. Man könnte ja auch erstmal sagen, was ist denn eigentlich, ne? Also eine Zustandsbeschreibung. Man könnte überlegen, was ist eigentlich möglich, also politisch sozusagen möglich. Und dann am Ende die Frage zu stellen, was soll eigentlich sein, also unter Wertgesichtspunkten. Und ich beharre da jetzt deshalb so sehr drauf, weil man ja sagen könnte, anders als naturwissenschaftliche Probleme existieren politische Probleme nicht sozusagen von selbst. Sondern ein politisches Problem wird ja erst dann ein Problem, wenn es also wenn irgendjemand einen bestimmten Zustand als überarbeitungswürdig empfindet. Also, was ich damit sagen will, ist, politische Probleme sind Interpretationssache. Und ob was ein politisches Problem ist oder nicht, ist ja selber ein politischer Prozess, also ein Aushandlungsprozess. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass du diese Sollensfrage mit der angefangen hast. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ich glaube, ich habe die deshalb gebracht, mit dem Blick, dass es ja in der politischen Bildung zumindest letzten Endes eigentlich auch um die Fähigkeit geht, gesellschaftliche Verhältnisse mitzugestalten oder Entscheidungen für die Gegenwart und für die Zukunft abzuleiten. Ich glaube, das war so der Hintergedanke, die Frage so zu formulieren, wie ich es gemacht habe. Ich stimme absolut mit dir überein, dass man vielleicht als Schritt eins zunächst mal erfassen müsste, wieso das Problem überhaupt, also was daran eigentlich überhaupt ein Problem ist. Also wie du gesagt hast, die Probleme, die sind nicht naturgegeben, sondern die werden in einem spezifischen gesellschaftlichen Setting überhaupt erst zum Problem, in dem kontroverse Positionen entstehen, die sich widersprechen. Beispielsweise. Und hier wäre es sicherlich absolut vonnöten, diese Charakteristik dieses Problems zunächst näher zu erfassen. Auch die Machtverhältnisse, die dort oft mit reinspielen. So, welche Stimmen gibt es? Welche können sich Gehör verschaffen? Welche nicht? Wieso wird etwas plötzlich zu einem Problem in Anführungs- und Schlusszeichen? Das ist oft deshalb der Fall, weil zuvor marginalisierte Stimmen plötzlich sich Gehör verschaffen können, sodass überhaupt erst wahrnehmbar wird, dass hier eine Kontroverse gibt. Oftmals gibt es ja Kontroversen in der Gesellschaft, die im Verborgenen sind, weil bestimmte Stimmen dominant sind und andere marginalisiert. Und erst indem sich mehrere Positionen ein Gehör überhaupt verschaffen können, kann manchmal ein Problem wahrnehmbar werden. Also wie du gesagt hast, so ein Problem entsteht aus einer spezifischen sozialen Konstellation auch. Und das hat auch immer mit den Akteuren zu tun, die in dem Moment im Raum sind. Also man kann zum Beispiel auch das auf Schulklassen übertragen. Eine bestimmte Fragestellung kann in der Klasse A als sehr kontrovers erlebt werden von den Lernenden und sehr polar. Und in einer anderen Klasse, je nachdem, was man vielleicht zum Beispiel für ein sozioökonomisches Setting in dieser Klasse hat oder für ein Meinungsspektrum. In einer anderen Klasse ist es überhaupt nicht kontrovers, sondern die Schüler sind alle einheitlich derselben Meinung. Und das illustriert eigentlich so diese Situationsgebundenheit von so einem Problem. Und sich das genau anzuschauen, darin sehe ich einen großen Wert für den Unterricht auch, oder das mal zu reflektieren, inwiefern ein Problem ist.
Du hast mich total überzeugt. Also desto länger ich dir jetzt zugehört habe, desto mehr habe ich gedacht, ist genau richtig, mit so einer Sollensfrage zu starten, weil die, glaube ich, die polarisierendste Frage ist. Und man könnte ja sich zumindest wünschen oder als Lehrkraft versuchen, das nachzuhalten, wenn es sozusagen nicht so funktioniert, wie man sich das denkt. Aber man könnte sich ja wünschen, dass ausgehend davon so eine gewisse Selbstläufigkeit entsteht. Also dass Schülerinnen und Schüler selber merken, Mensch, bevor ich diese Sollensfrage jetzt intuitiv so aus dem Bauch heraus einfach beantworte, müsste ich mir eigentlich ein paar Hintergrundinformationen beschaffen. Also worum geht es da überhaupt? Warum ist es eigentlich ein Problem? Wer wird gehört? Wer spricht nicht? Also dass genau die Sachen, die du jetzt genannt hast, eben sich gewissermaßen selbstläufig ergeben aus dieser Sollensfrage, die ja sehr, sehr, so eine sehr, sehr große Frage, ne? Was soll sein? Die lässt sich ja auch nicht mit richtig, also mit wahr oder falsch beantworten, ne? Also das hat mich jetzt irgendwie mehr überzeugt. Das denke ich genau. Ich muss, sollte auch meine Veranstaltung noch unter bessere, knackigere Fragen stellen. Das hat mich total überzeugt. Vielen Dank.
Ja, und ich finde, um das vielleicht auch nochmal so zu ergänzen, was ihr beide jetzt gerade gesagt habt, ich finde diese Sollensfrage auch deswegen so charmant und auch eben deswegen so, so zielführend und so sinnvoll für Lernende, weil damit überhaupt auch so eine Offenheit suggeriert wird, ne? Also damit kommt ein Problem auch überhaupt zutage und damit wird aber auch eigentlich erstmal klar, okay, Straßenname XY, Denkmal XY, Schulname XY, der war noch nicht immer da, sondern der wurde irgendwann mal in irgendeiner Zeit unter irgendwelchen Umständen, die eben auch wieder sozial, kulturell und politisch eingeflochten sind, entwickelt, entschieden, ne? Also es gab damals dann eine Entscheidung, irgendwas so zu benennen, wie es benannt wurde oder ein Denkmal aufzustellen oder was auch immer. Und dann aber überhaupt auch diese Offenheit zu adressieren und eben auch wieder diesen Handlungsmoment zu adressieren der Lernenden, dass eben das nicht einfach so hingenommen werden muss, sondern dass das eben auch eigentlich immer wieder eine aktive Entscheidung sein kann. Wie gehen wir heute mit unserem Erbe oder mit dem, was wir täglich erben, eigentlich um? Was möchten wir eigentlich? Nach welchen Werten können wir uns jetzt gerade entscheiden, den Straßennamen XY beizubehalten? Oder nach welchen Werten würden wir uns vielleicht entscheiden, ihn umzubenennen? Und das finde ich so einen charmanten Zungenschlag, den eben diese Sollfrage hat. Und natürlich müsste da so ein ganzer Prozess natürlich sich dann anschließen, ne, um sich eben dem anzunähern. Das habt ihr beide auch gerade, finde ich, ganz nachvollziehbar aufgezeigt. Aber überhaupt auch erstmal die Dinge in der eigenen Gegenwart als nicht gesetzt zu sehen, finde ich auch ein wahnsinnig wichtiges Lernziel, sowohl in der historischen Bildung, aber eben auch in der politischen Bildung.
Ja, weil es auch ermöglicht, die Lernenden als politisches Subjekt quasi anzusprechen, weil sie ja eben dazu befähigt werden sollen, sich ein selbstständiges Urteil zu bilden auf Basis von Argumenten, auf Basis von Fachinformationen zu dem Problem, die sie sich vorher angeeignet haben. Und die so offene Fragen, die auf die Gestaltung in der Gegenwart und in der Zukunft ausgerichtet sind, die bringen das eigentlich zum Ausdruck, die Lernenden als politisches Subjekt so in den Blick zu bekommen.
Total, finde ich total, beides total wichtige Punkte, die ihr jetzt gerade gemacht habt. Du hast es vorhin, also um es nochmal noch konkreter zu machen, du hast ja vorhin gesagt, Franziska, dass ich in Jena auch studiert habe. Genau, und die Uni heißt ja Friedrich-Schiller-Universität. Du hast es ja auch so gesagt. Ne? Jetzt könnte man denken, ja, okay, Friedrich Schiller, Weimarer Klassik, boah, das ist ja, ne, großartig und so. Aber habe ich gerade gedanklich so überlegt, mit so einer Jenaer Schulklasse. Das ist sehr lebensweltorientiert, weil die Uni keine Campus-Uni ist. Die ist sozusagen über die ganze Stadt verteilt. Also man kann durchaus in einem Haus wohnen und eine Etage drunter ist ein Institut. Das kann es durchaus geben. Wenn man jetzt da die Frage stellt, soll eigentlich die Uni umbenannt werden? Ne? Dann würde das erstmal zu Mega-Irritationen führen, könnte ich mir vorstellen. Wieso jetzt? Wie kommt der auf die Idee, die Uni umzubenennen oder das überhaupt zur Debatte zu stellen? Und wenn man dann genau diesen, ne, also nicht nur was ist, was ist möglich, was soll sein, sondern auch die Frage stellt, was war, dann kommt man darauf, dass die Uni halt erst Friedrich-Schiller-Universität seit den Nationalsozialisten heißt. Also sie wurde 1934 umbenannt. Ich habe mir gerade mal angeguckt, was der damalige Volksbildungsminister gesagt hat, warum das jetzt in Schiller-Universität umgenannt werden sollte, weil Schiller eben Vertreter deutscher Vaterlandsliebe sei, deutsche Ehre und so ein Quatsch wurde da angeführt. Und in die andere Richtung, jetzt genau was Julia sagte, fand ich total, es bewegt mich richtig innerlich, ich habe richtig Gänsehaut. Also Schülerinnen auch zu signalisieren, also ihr könnt mitmachen, also sozusagen, ihr könnt euch einbringen, auch in die Frage, was gibt es vielleicht für Alternativnamen. Es ist gestaltbar, das muss alles nicht so bleiben. Also das finde ich total ergreifend jetzt, genau, vielleicht auch wegen der Wahl am Wochenende.
Ja, und Wenn wir jetzt nochmal so ganz konkret auf eine Lehrperson irgendwie gucken, die jetzt eben zum Beispiel Geschichtsunterricht oder Politikunterricht oder eben so einen Fächerverbund Unterricht plant, wie würdet ihr jetzt konkret vorgehen? Also ihr habt jetzt schon gesagt, so eine problemorientierte Ausgangsfrage wäre zielführend, und wie gehe ich dann weiter? Was mache ich weiter als Lehrperson?
Also wenn es eine problemorientierte Frage ist, die sich auf einen aktuellen gesellschaftlichen Diskurs bezieht, dann wäre es sicher ratsam, diesen Diskurs sich näher zu betrachten und zu schauen, wie kann ich den eigentlich im Kleinen, auch im Unterricht, sichtbar machen. Also wie kann ich die Argumente, die dazu in der Gesellschaft vorhanden sind, wie bringe ich die in den Unterricht in Form von Materialien, in Form von Argumenten, um hier, also wir haben schon mehrfach das Kontroversitätsgebot ja vorhin schon angesprochen, um eben ein wirklich kontrovers gestaltetes Unterrichtssetting hinzubekommen, wo die Lernenden in die Lage versetzt werden, unterschiedliche Positionen kennenzulernen. Das können unterschiedliche Fachperspektiven sein. Oftmals braucht man vielleicht auch Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, um ein Problem als Problem erfahrbar zu machen. Oder vielleicht gibt es auch unterschiedliche Lösungsansätze, je nach Disziplin. Also ich denke, die Gestaltung von einem kontroversen Unterrichtssetting, das sollte in meinen Augen so die Leitmaxime sein für die Unterrichtsplanung, die ich dann realisiere in Form von kontroversen Materialien, die den Lernenden zur Verfügung stelle, zur Einarbeitung in das Problem und in die Positionen.
Genau, also würde ich wieder unterstützen. Genau, vielleicht im Vorfeld, aber das hat, denke ich, so habe ich Julia jedenfalls verstanden, sie mit gemeint. Also wenn ich jetzt überlege, wie würde ich das selber machen, dann würde ich erstmal mich nochmal versuchen, mir zu vergegenwärtigen, was sind jetzt eigentlich die jeweils spezifischen Ziele, also die Ziele historischer Bildung, die Ziele politischer Bildung. Der Inhalt ist ja derselbe, ne? Also in dem Fall ein Straßenname oder ein Denkmal. Ich würde sagen, zu den Zielen gehören auch das hat Julia schon angedeutet, verschiedene Methoden, also Analysemethoden, jetzt an Materialien. Quellenkritik wäre vielleicht was man aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive stärker macht. Eine eher kategoriale Erschließung, also welche Akteure sind beteiligt, welche Bedürfnisse werden geäußert, welche Interessen stehen dahinter, welche Macht- und Herrschaftsverhältnisse gibt es, ist vielleicht ein stärker politikwissenschaftlicher Zugriff auf das Phänomen. Genau, und dann ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Schritt in dem Unterrichtsarrangement wirklich zu überlegen, du hast vorhin mal Exemplarität gesagt, Franziska, also was lasse ich auch weg? Ich kann ja unmöglich alles machen, ne? Und ich glaube, da liegt auch eine zentrale Kompetenz, die wir auch unseren Studierenden beibringen müssen oder wir müssen ihnen helfen, die sozusagen zu entwickeln und weiterzuentwickeln über auch unsere Settings und unseren Lehrveranstaltungen. Also Stichwort. Na, was ist es jetzt eigentlich? Didaktische Reduktion? Es ist Transformation. Gibt es ja verschiedene Perspektiven darauf. Das hielt ich auch erstmal für eine zentrale Vorarbeit, um überhaupt sozusagen so eine Stunde aufzuziehen. Und dann finde ich es auch, genau, was Julia sagte, also Problemfrage, Kontroversität, die Möglichkeit, entweder real oder simulativ, dass die Schüler sich selber zu positionieren können. Aber auch lernen können, also Stichwort Handlungskompetenz, welche Wege stehen mir denn jetzt eigentlich offen, wenn ich was verändern will? Also wenn jetzt Schülerin, ich bleibe mal bei dem Beispiel, des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Jena sagen, also wir finden es eigentlich nach der Unterrichtsstunde sinnvoll, die Uni umzubenennen, weil Friedrich-Schiller-Universität irgendwie nicht mehr so richtig passt, dann ist schon auch wichtig, dass die im Unterricht zumindest angebahnt erfahren, sich selber auf die Kette spielen mit Materialien und anderen Dingen. Welche Wege könnte ich jetzt eigentlich gehen? Also um sozusagen meinen politischen Willen auch in der Handlung umzusetzen oder andere dafür zu gewinnen, das auch so zu sehen. Das finde ich auch noch für wichtig.
Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Zungenschlag, den du reinbringst, ne? Weil also sowohl bei historischer Bildung als auch bei politischer Bildung ist ja diese Handlungsfähigkeit und diese Orientierungsfähigkeit eigentlich ein ganz wichtiges Merkmal, was am Ende des Lernprozesses steht, ne? Also bei historischer Bildung ist es eben die historische Orientierungskompetenz, ne? Das heißt, ich kann mich eben nun historisch orientieren durch einen historischen Auseinandersetzungsprozess. Verstehe ich Problem XY und kann dazu Stellung beziehen? habe dazu eine Meinung entwickelt oder kann zumindest argumentativ verschiedene Diskurse nachvollziehen und mich aber auch in den Diskurs einbringen. Und da ist ja eben so dieses Stichwort Agency, ne? Also was mache ich dann? Wie kann ich mich dann auch tatsächlich in den Diskurs einbringen? Finde ich auch was ganz Wichtiges, was mit adressiert werden muss, damit es eben nicht nur wie ein Planspiel im Unterricht, ne, durchgespielt wird, gelernt wird und eben Argumente ausgetauscht wird und dann kommt Unterrichtsfach XY oder Thema XY, ne? Dann ist das Thema abgehakt, sondern dann tatsächlich eben auch wirklich diese Agency-Komponente mit zu adressieren und eben dann auch gemeinsam mit den SchülerInnen zum einen zu überlegen, was kann ich jetzt konkret machen, wenn ich nicht zufrieden bin, wenn ich nicht einverstanden bin mit einem gewissen Umstand, zum Beispiel eben mit dem Namen der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, oder vielleicht auch tatsächlich so als eine Idee der Projektmethode, ne, dann auch tatsächlich was zu tun, ne? Also dann tatsächlich auch in den Umsetzungsprozess zu gehen und mit den SchülerInnen dann gemeinsam vielleicht auch die Umsetzung dieser Meinung weiter voranzutreiben, ne? Also dass die SchülerInnen tatsächlich in den Handlungsprozess kommen.
Und ich glaube, in diesem Handlungsprozess, also in diesem da reinkommen, liegt auch nochmal ein total wesentlicher Lernanlass. Weil, also zu kurz gegriffen wäre ja jetzt zu sagen, okay, die analysieren, die bilden sich ein Urteil, dann kommen die in den Handlungsprozess, und dann, ne, ist alles gut. Ich glaube, wesentlich ist auch, dass man versteht, dass dieser Handlungsprozess nicht zum gewünschten Ziel führen kann. Das ist total wichtig, weil ansonsten so Fehlvorstellungen von Demokratie entworfen werden. Also so, jetzt machen die, dann sagen die Schülerinnen, boah, jetzt mache ich doch schon und trotzdem ändert sich nichts. Was ist das? Entschuldigt jetzt, wenn ich so salopp bin. Was ist das hier alles für ein riesengroßer Scheiß? Aber das dahinter steht ja, würde ich sagen, ein Fehlkonzept von Demokratie. Also es muss in dieser Anbahnung oder Durchführung dieser Handlungskomponente eben auch deutlich werden, Moment mal, nur weil ich was möchte, heißt das noch lange nicht, dass das auch umgesetzt wird, weil es andere Interessen gibt, Gegner, also ne, oder andere Lager, andere Positionen, also Menschen sind bei der Frage zu, was soll sein, zu anderen Schlüssen gekommen, auch aus mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen. Also das finde ich total wichtig, dass da eben auch total viel drinsteckt, was man auch lernen kann und vielleicht auch muss über so demokratische Prozesse.
Ja, was dann vielleicht tatsächlich auch Dialoge dann auch nachhaltig ermöglicht, ne? Also dass ich dann tatsächlich auch in der Lage bin, andere Meinungen zu akzeptieren, die eigene Meinung eben auch nicht als unumstößlich wahrzunehmen, sondern eben sich tatsächlich auch auf andere Argumente einzulassen und dann vielleicht auch wirklich mit dem Resultat unter Umständen dann leben kann, warum meine Meinung sich vielleicht dann im Diskurs, im Dialog dann nicht durchgesetzt hat, ne? Oder dass es eben vielleicht auch keinen Konsens am Ende geben muss, sondern dass trotzdem eben auch am Ende von einem Entscheidungsprozess unterschiedliche Meinungen existieren immer noch, die nicht in den Konsens gebracht werden können, weil es bei Thema der zum Beispiel Umbenennung der Friedrich-Schiller-Uni in Jena vielleicht auch gar keinen Konsens geben kann, weil es einfach die Meinung und noch an viele andere Meinungen gibt. Und dann die Fähigkeit, damit umzugehen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Zungenschlag, der, glaube ich, für das Zusammenleben in so einer pluralen Gesellschaft, in der wir gerade sind, aktuell ganz wichtig ist und wahrscheinlich auch künftig ganz wichtig sein wird.
Ja, eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist, wenn ich so zuhöre, ist noch, wenn man so Probleme auswählt für den Unterricht und für, ja, solche gesellschaftliche Problemstellungen, die behandelt werden sollen, dann muss man als Lehrperson auch immer sensibel darauf sein, welche Positionen man wirklich zu Wort kommen lässt. Das ist etwas, was ich den Hörenden des Podcasts gerne noch mitgeben möchte, dass man zum Beispiel, wenn man eine Debatte um ein Denkmal mit kolonialistischer Konnotation beispielsweise spricht, dass man dann eben darauf achtet, dass nicht beispielsweise rassistische Äußerungen gleichberechtigt neben anderen zu Wort kommen. Das ist auch noch etwas, was für die Planung von kontroversen Unterrichtssettings ein ganz elementares Element ist oder ein Baustein ist, auf den Lehrpersonen achten sollten.
Ja, ich finde das eine total wichtige, also ein wichtiger Hinweis. Und würde gleichzeitig sagen, dass es ja nicht automatisch heißt, diese Position sozusagen nicht zu thematisieren im Unterricht. Die darf halt nicht gleich, also jetzt mal ganz konkret, es gibt ein Denkmal, das, oder eine Straße, und da gibt es sozusagen ein koloniales Erbe und das will ich im Unterricht thematisieren. Dann kann ich ja verschiedene Zeitungsartikel zum Beispiel von unterschiedlichen Leitmedien oder Glossen oder was auch immer sozusagen in den Unterricht bringen. Und anhand derer können die Schülerinnen und Schüler sozusagen den Diskurs erstmal erfassen. Also worum geht es und welche Positionen spielen da eine Rolle? Und da kann ich natürlich jetzt, würde ich sagen, nicht auch noch einen Text nehmen, der eine rassistische Position sozusagen formuliert und damit sozusagen so suggerieren, es wäre eine gleichberechtigte Position neben den anderen. Trotzdem kann ich an irgendeiner Stelle des Unterrichts natürlich auch diesen Text benutzen, der eben diese rassistische Position formuliert, aber dann in einem anderen, also mit einem anderen Ziel, ne, oder zu einem anderen Zweck, nämlich sozusagen deutlich zu machen, dass es eine rassistische Position ist. Also, ne, Schülerinnen sind ja auch außerhalb von Schule und von künstlichen Settings, das ist ja Schule, das ist ja sozusagen eine Wiederaneignung von Welt, also das ist ja ein Kunstgebilde, aber außerhalb von Schule kommen Schülerinnen ja sowieso mit dieser rassistischen Position aller Wahrscheinlichkeit nach in Kontakt, also warum soll ich sie nicht auch aufnehmen? Das finde ich nochmal, also wäre mir nochmal wichtig zu sagen, es heißt nicht, die zu verschweigen oder die irgendwie Schülerinnen vorzuenthalten im Sinne von, ich muss die schützen. Das ist, glaube ich, Quatsch, weil das funktioniert sowieso nicht. So hatte ich aber Julia auch nicht verstanden. Ich wollte nur nochmal sagen, dass man das trotzdem auch thematisieren kann und vielleicht sogar muss, um auch deutlich zu machen, wo, also wo sozusagen so rote Linien sind. Und das eben ganz deutlich auch am Beispiel zu machen, was eine rote Linie ist.
Würde ich dir absolut zustimmen, Marc. Du sprichst mir aus der Seele.
Ja, das kann ich wirklich tatsächlich auch nur unterstreichen, damit eben SchülerInnen dadurch auch in die Lage versetzt werden, eben wenn wir jetzt beim Thema Rassismus bleiben, eben rassistische Äußerungen dann auch in der Lebenswelt selbst erkennen können, ne? Also dass sie eben auch da wieder exemplarisch an einer Positionierung oder eben an einer Äußerung von einem Politiker, von einer Politikerin oder einer anderen Person eben lernen, durch welche, ja, durch welche oder wie eine rassistische Äußerung gestrickt sein kann, die vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht rassistisch wirkt, ne, dass sie dann eben durch eine Analyse, zum Beispiel eben durch eine ja, quellenkritische Analyse, indem sie sich eben mit der Person auseinandersetzen, die diese Äußerung getätigt hat, indem sie sich damit auseinandersetzen, an wen diese Äußerung adressiert war, mit welcher impliziten, expliziten Botschaft gearbeitet wurde, etc., dann auch tatsächlich in die Lage versetzen können, eben in ihrem Alltag Rassismen, versteckte, implizite oder eben explizite Rassismen zu erkennen, um sich dann auch wieder zu positionieren, um dann eben auch wieder in der Handlungsfähigkeit zu kommen. Das finde ich ganz wichtig. Und natürlich ist ein Politikunterricht oder ein Geschichtsunterricht, der Kontroversität adressiert, auch nie oder aus meiner Sicht sollte er nie so konzeptionalisiert sein, dass er alles immer zulässt, ne? Also natürlich gibt es immer auch Grenzen des Sagbaren, die eben nicht zuletzt zum Beispiel eben durch das Grundgesetz dann geregelt sind hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und trotzdem gibt es natürlich aber auch noch jenseits dieser im Grundgesetz geregelten roten Linien natürlich eben auch immer noch persönliche rote Linien, die dann eben auch in einem Unterrichtsgespräch dann definiert werden können, markiert werden können und auch überhaupt erkannt werden können. Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen, nochmal einen ganz wichtigen Bogen, den wir hier schlagen.
Und ich finde, wenn ich das noch ergänzen darf, also auf so einer ganz unterrichtspraktischen Ebene, auch das finde ich total toll und spannend, dass sich ja Dinge auch sozusagen verändern können. Die wirken vielleicht im Moment, das ist ein bisschen abstrakt, ich sage es gleich ganz konkret, also dass sich sozusagen Dinge auch verändern können, die am Anfang vielleicht so ein bisschen ungelenk wirken. Also ich habe gerade einen ganz tollen Text gelesen von Kolleginnen, die beschäftigen sich mit Perspektiven politischer Bildung und zwar die Perspektive ist Selbstorganisation, Bildungs- und Bürgerrechtsbewegung von bundesdeutschen Sinti und Roma. So, jetzt sagen die, naja, ich kann ja auch historische Quellen nutzen und manchmal ist es in historischen Quellen eben unumgänglich, die damaligen Begriffe zu benutzen. Also ich sage das jetzt mal so, da würde jetzt Zigeuner stehen. Ne? So, und was die jetzt machen ist, jetzt könnte man ja als der Person sagen, boah, das ist so eine Position, ich will gar nicht, dass dieser Begriff hier auftaucht im Unterricht, weil der so problematisch ist, ich möchte das nicht. Aber selbst da gibt es total, finde ich, gute Wege damit umzugehen. Also zum Beispiel, dass man alles durchstreicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Notation, ne? Dass sozusagen in solchen Quellen dann einfach das wenn es gar nicht anders geht und der historische Kontext es nicht zulässt, den Begriff zu verändern, dass man den Begriff, wie er damals eben stand, dalässt, aber durchstreicht und über diese Schreibweise, die erstmal störend ist, irritierend ist, die wir vielleicht nicht so kennen, aber eben markiert, ey, das geht nicht. Und trotzdem können wir aber die Quelle benutzen. Also ich finde, da gibt es auch, das hört sich jetzt vielleicht total verkopft an, aber ich finde das so praktisch, dass irgendwie einfach auch sowas umzusetzen und eben doch benutzen zu können, in Anführungsstrichen, als Quelle oder als Material. Da müssen wir uns halt alle ein bisschen, also wir jetzt vielleicht nicht, aber umgewöhnen. Aber das tut ja nicht weh. Also.
Hier fällt mir ein, dass ich auch schon einmal gute Erfahrungen damit gemacht habe, in so einem Moment mit Lernenden auf eine Metaebene zu gehen und mit denen das zu reflektieren. So, wieso ist dieser Begriff problematisch und wie würdet ihr jetzt im Unterricht damit umgehen? Würdet ihr den in den Quellen drin lassen oder würdet ihr ihn durchstreichen oder schwerten oder also was sind so die Argumente? Und da habe ich den Eindruck gehabt, dass das auch ganz in ganz spannende Lerngelegenheit dann ergibt, quasi mit Lernenden gemeinsam diesen Entscheidungsprozess zu reflektieren, den man vorher als Lehrperson eigentlich treffen muss. So, wie gehe ich damit um? Und das für die Lernenden transparent zu machen, das ist nochmal so ein ganz spannender Moment.
Finde ich auch, ja. Also ich finde auch gerade an diesem Beispiel der Begriffe, die wir nutzen, sei es jetzt das Z-Wort, sei es das N-Wort, sei es das M-Wort, ne? Also können wir, glaube ich, tatsächlich auch ganz konkrete, problemorientierte Fragen mit den SchülerInnen uns erarbeiten, an denen wir uns dann unsere eigenen Haltungen gewahr werden und unter Umständen dann eben auch Entscheidungen treffen, wie wollen wir denn jetzt eigentlich damit umgehen und eben dann wieder aus so einer ganz komplexen interdisziplinären Sichtweise uns da eben annähern. Was spricht vielleicht dafür, was spricht dagegen, was spricht dafür, den Begriff zu reproduzieren, was spricht dafür, ihn chiffriert zu reproduzieren. Also ich denke auch, das kann, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz konkretes und auch sehr motivierendes Unterrichtssetting sein, an dem die SchülerInnen eben auch da wieder lernen. Auch Sprache ist nichts Gesetztes, ne? Auch Sprache ist was, was wir immer wieder täglich bewusst entscheiden, über das wir Narrative zum Beispiel der Unterdrückung auch immer wieder reproduzieren. Und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen und sehe auch da eben tatsächlich das spezifisch historische, aber eben auch wieder das ganz spezifisch politische, ne? Also eben, weil das ja auch einfach eine politische Dimension hat, welche Sprache wir nutzen, aber eben auch eine historische Dimension.
Boah, ich könnte noch stundenlang weitermachen mit euch, weil ich jetzt gerade dachte, genau, gerade bei dieser Sprache finde ich nochmal, also jetzt können wir das ja transparent machen für die ZuhörerInnen, dass wir uns hier sozusagen auch online treffen und uns auch sehen. Ich sage das jetzt nur deshalb, weil ich mich jetzt auch sehe, als ich bin jetzt sozusagen der einzige Mann, und allein das schon, ne, denke ich, boah, ich bin ein bio-deutscher weißer Mann in einer unheimlich privilegierten Position, also als Hochschullehrer. Da habt ihr es schon schlechter als zwei Frauen oder weiblich gelesene Personen, so sage ich es jetzt mal. Aber im Verhältnis seid ihr immer noch ziemlich privilegiert. Also ne, die Frage, wer spricht und wer spricht auch im Unterricht, das hat mich jetzt gerade total beschäftigt, weil ich es jetzt hier auch so sehe, ne, wie wir jetzt miteinander reden. Und das könnte vielleicht auch nochmal, du hast ja vorhin nach den Arrangements gefragt, Franziska, das könnte vielleicht auch nochmal ein total wichtiger Punkt sein oder wäre mir jedenfalls wichtig auch zu sagen. Also entweder weise darauf hin, von welcher Position aus du sprichst. Also es fällt mir auch schwer, aber gelegentlich fällt es mir dann doch ein, dass ich extrem privilegiert bin. Und vielleicht könnte es auch sinnvoll sein, an der einen oder anderen Stelle mal die Klappe zu halten und zu sagen, ey, ist besser, da spricht jemand anders. Also Öffnung von Schule wäre in dem Fall jetzt das Stichwort, ne? Also Betroffenenperspektive, Minderheitenperspektive hat Julia vorhin gesagt. Also solche Menschen auch einzuladen, ne? Also ich kann nicht aus der Perspektive, bei aller Mühe von Perspektivübernahme und Empathie, ich kann vermutlich nicht aus der Perspektive einer unterdrückten Frau mit Migrationshintergrund sprechen. Das wird mir vermutlich nicht gelingen als bio-deutscher weißer Mann. Also warum soll die nicht selber zu Wort kommen? Warum muss ich für die sprechen, obwohl ich es gar nicht kann und das auch ungehörig ist, und ungezogen, um mal so einen kindlichen Begriff zu benutzen?
Das spricht doch ein Problem an, was wir im Geschichtsunterricht oft ganz generell haben, weil eben auch die Quellenlage häufig so, sagen wir mal, einseitig ist, je nachdem, um welche Epoche es geht. Oft stehen uns Quellen zu marginalisierten Perspektiven überhaupt nicht zur Verfügung. Und ein Oftmals sind der Möglichkeit, kontroversen Unterricht zu gestalten, allein schon deswegen Grenzen gesetzt. Und auch hier scheint es mir, oder hat auch ein Projekt, was bei uns am Zentrum im Moment läuft, herausgefunden, dass es wertvoll wäre, mit Lernen dieses Problem auf einer Metaebene anzusprechen, weil das eben so ganz spezielle Einsichten dann auch bewirken kann, dieses Reflektieren über dieses Problem. Welche Quellen stehen uns zur Verfügung?
Es ist, du, Franziska, du musst einfach einen Riegel reinziehen. Das ist, ich hatte das vorhin mal so ganz kurz angedeutet bei der Frage oder bei dem Punkt, dass da ja auch unheimlich viel Politik drin steckt in unseren beiden Fächern und was da so zur Sprache kommt und was nicht. Ich würde sagen, das ist bei uns bei politischer Theorie und Ideengeschichte zum Beispiel genau das Gleiche, was Julia jetzt angesprochen hat. Also wenn man sich politische Theorie und Ideengeschichte anguckt, dann, also Bücher dazu, dann hat man ganz oft den Eindruck, man bekommt so Wanderführer. Warum Wanderführer? Weil es so eine Art Gipfelbewegung ist. Also man folgt, also auf einen großen Denker folgt der nächste. Ich sage jetzt mal ganz bewusst nur Denker. Also auf Platon folgt Aristoteles und so weiter. Also wie so eine Gipfelwanderung. Aber es gäbe ja vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten, Theorie und also das Nachdenken über Politik. Ich würde auch sagen, der Begriff politisches Denken wäre viel, viel besser als Theorie in die Ideengeschichte. Also das auch anders zu machen. Also zum Beispiel begriffszentriert. Ja, oder zu gucken, wer fehlt eigentlich. Klar, ich kann nie alle sozusagen berücksichtigen, weil ich vielleicht auch gar nicht alle kenne, aber ich meine, es muss doch auffallen, dass wenn ich ein Buch schreibe oder herausgebe, da sind 20 Aufsätze drin, dass es 20 Aufsätze zu Männern sind. Das, also so, das muss man doch eigentlich sehen, genau. Und also da auch nochmal andere Zugriffe, mutigere Zugriffe, unkonventionellere Zugriffe, also zum Beispiel nicht über Platon, Aristoteles, dann kommen die ganzen Kirchenväter und dann kommen irgendwann mal Frauen mit Chantal Mouffe und anderen, sondern vielleicht ist es von vornherein anders zu organisieren. Also die Frage zu stellen, was ist eigentlich Freiheit oder Gerechtigkeit? Ja? Und dann diese Fäden, bleibt wieder in Julias Bild sozusagen, diese Fäden aufzunehmen, die ich da finde. So. Aber nicht zu sagen, Platon sagt so Freiheit XY.
Ja, und ich finde, also wenn ich euch jetzt gerade auch nochmal so zugehört habe, was ich wahnsinnig spannend finde, dann, also auch das nochmal so auf einer unterrichtspragmatischen Ebene nochmal ausgerollt, dann habe ich auch den Eindruck, also dann geben wir natürlich als Lehrperson ja auch immer wahnsinnig viel vor, ne? Also indem wir eben Problemfragen auswählen und eben indem wir Materialien recherchieren oder eben das Thema recherchieren. Und da liegt, glaube ich, auch wirklich ein wahnsinnig großer oder kann ein wahnsinnig großer Gewinn darin liegen, dass die SchülerInnen, dass die Lernenden selbst zum Beispiel Materialien recherchieren, dass die SchülerInnen selbst sich ein Thema aneignen. Weil ich ganz sicher bin, Marc, du hast das gerade gesagt, ne, dass du eben einfach keine Möglichkeit hast, aus deiner Perspektive rauszukommen. Auch ich habe das nicht. Ich glaube, niemand von uns hat das. Ich glaube, da ist immer nur ein gewisses Nachvollziehen von Perspektiven möglich, aber nie eine vollständige Perspektivenübernahme. Also ich kann nie aus deiner Perspektive sprechen und denken. Und deswegen glaube ich, liegt da ein großer Gewinn drin oder eine große Chance drin, wenn SchülerInnen sich Gegenstände selbst aneignen, weil ich ganz sicher bin, dass dann eben zum Beispiel im Geschichtsunterricht einfach auch andere Geschichten erzählt werden zu einem Thema oder zu einem historischen Gegenstand und dann eben auch diese Kontroversität sichtbar wird oder vielleicht eben auch diese Nicht-Kontroversität sichtbar wird, ne, was sich dann ja auch wieder thematisieren lässt. Ne, warum erzählen wir denn alle die gleiche Geschichte? Was hat es eben mit unserem politischen Gefüge? Was hat es mit der Geschichtsschreibung etc. zu tun? Aber ich glaube, dass darüber auch ein wahnsinnig großer Lerneffekt gestaltet werden könnte. Ja, ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viel besprochen über historische Bildung, über politische Bildung, über Zusammenhänge, Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Wir haben auch überlegt, was Bildungsziele konkret sind, historische Bildungsziele oder politische Bildungsziele. Und wir haben am Ende jetzt auch noch mal ganz konkret überlegt, was jetzt Lehrpersonen machen können, nämlich eben, wenn sie Unterricht aus einer historischen Perspektive, aus einer politischen Perspektive oder aus einer interdisziplinären Perspektive planen. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Dr. Julia Thüroff und Professor Dr. Marc Patetzke als, fand ich, wirklich sehr engagierte ExpertInnen. Vielen Dank für euer Beisein und vielen Dank für das wahnsinnig, wie ich auch selber finde, anregende Gespräch.
Danke auch von meiner Seite. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin jetzt genau 2 Stunden. Ich könnte immer noch und denke, puh, jetzt haben wir schon 2 Stunden gesprochen. Jetzt muss aber auch mal Schluss sein.
Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hätte jetzt noch länger weitersprechen können, wie Marc gesagt hat. Nur langsam knurrt der Bauch, das ist der einzige limitierende Faktor.
Ja, das geht mir auch so. Ja, aber also Fanny tatsächlich.